Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Dienstag, der 5. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht's heute um die philippinische Firma, gegen die McDonald's keine Chance hatte. Und danach schauen wir uns ein mahnendes Beispiel für alle gehypten Tech-Aktien an. Wir starten die neue Partnerschaft mit Scalable Capital gleich mit einem richtig geilen Angebot. Und zwar kriegt ihr als Neukunde 3 Monate Prime Plus Broker geschenkt. Heißt auf Deutsch, ihr könnt unbegrenzt traden für alle Trades ab 250 Euro. Außerdem kriegt ihr für die ersten 4 Monate über die Baderbank 4% Zinsen pro Jahr und zwar für eine Summe von bis zu 1 Million. Und ihr kriegt natürlich alle anderen Features der Scalable App inklusive kompletten Portfolioanalysen, einer unbegrenzten Anzahl an Preisalarmen und. Link zum Angebot gibt's in der Beschreibung oder schaut einfach auf scalable.capital/OAWS vorbei. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 30. April, also beeilt euch. Unfassbar, das erste Mal seit Tagen gab es gestern kein neues Rekordhoch im DAX und er war sogar 0,1% im Minus. Dafür ist jetzt aber endlich offiziell, worüber seit Wochen spekuliert wird, Douglas hat offiziell verkündet, dass es noch dieses Quartal an die Börse will, also bis Ende März. Die Bewertung soll bei um die 7 Milliarden Euro liegen und Douglas will beim Börsengang insgesamt rund 1 Milliarde an Kapital aufnehmen. Das soll dann vor allem genutzt werden, um die Schulden abzubauen, die mittlerweile ziemlich hoch sind. Alle weiteren Details zum Börsengang schauen wir uns hier dann aber an, wenn es in ein paar Wochen wirklich soweit ist. Ansonsten war in Europa wenig los, außer dass sich die EU-Kommission mal wieder gemeldet und eine 2 Milliarden Dollar Strafe gegen Apple verhängt hat. Hintergrund ist, dass Apple seine dominante Marktstellung als Musikstreaming-Anbieter im App Store ausgenutzt und Konkurrenten eingeschränkt hat. Ursprung des Ganzen ist übrigens eine Untersuchung, die schon 2019 gestartet wurde, weil sich Spotify über das unfaire Verhalten von Apple beschwert hat. Dabei geht es vor allem darum, dass Spotify ja eine Gebühr von bis zu 30% an Apple abgeben muss, wenn jemand in der Spotify-App ein Abo abschließt. Apple wiederum kann ganz ohne diese Gebühr Apple Music anbieten und hat dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Die Aktie von Apple hat gestern jedenfalls um die 3% verloren, ob's wirklich an der Strafe liegt, ist aber eher fraglich. Denn die 2 Milliarden Dollar sind tatsächlich nur 0,07% von Apples Börsenwert. Dann gab es gestern noch 2 Übernahmemeldungen. Die Finanzinvestoren Arkos Management und Brigade Capital haben ihr Übernahmeangebot für den Kaufhausbetreiber Macy's um 1 Milliarde nach oben geschraubt und bieten jetzt fast 7 Milliarden Dollar. Entsprechend hat die Aktie gestern um die 15% zugelegt. Ob der Deal wirklich klappt oder nicht, ist bisher aber noch nicht klar. Mehr Klarheit gibt es bei den Airlines Spirit und JetBlue, bei denen gab es ja seit Monaten ein Hin und Her, ob JetBlue Spirit Airlines kaufen wird. Gestern haben sie den Deal aber endgültig abgesagt. JetBlue hat ziemlich entspannt reagiert, die Aktie von Spirit ist aber um die 15% gefallen, auch wenn Spirit eine Entschädigung von 70 Millionen Dollar für den Dealabbruch kriegt. Abseits der ganzen rationalen Themen ging es natürlich auch gestern mit den großen Hype-Themen unserer Börsenzeit weiter. Die Aktie von Supermicrocomputer wird nämlich ab dem 18. März in den S&P 500 Index aufgenommen und hat entsprechend gestern um die 25% zugelegt. Zwar hat die Aufnahme in den S&P 500 unter anderem den Effekt, dass man automatisch in allen S&P 500 ETFs enthalten ist, grundsätzlich ist der Effekt aber eher klein. Und das sieht man auch daran, dass am 18. März auch der Sportartikelriese Deckers Outdoor in den S&P kommt und der hat gestern nur 2% zugelegt. Und dann ist allen von euch hoffentlich aufgefallen, dass der Bitcoin gestern mal wieder durch die Decke ist und nur noch knapp unter seinem Rekordhoch von 69.000 Dollar lag. Gemessen am Euro hat er das Rekordhoch sogar schon übertroffen. Wie letzte Woche schon gesagt, ist aber schwer zu sagen, was hinter dem massiven Kursanstieg steckt. Einige Hörer haben uns richtigerweise geschrieben, dass es vielleicht an den Bitcoin-ETFs liegt, die immer noch sehr starke Zuflüsse haben und das kann sicher ein Faktor sein. Der größte ETF, nämlich der von BlackRock, hat letzte Woche zum Beispiel ein verwaltetes Vermögen von 10 Milliarden Dollar geknackt. So schnell hat das noch nie ein ETF geschafft und insgesamt liegen auf der ganzen Welt auch nur 150 über dieser Marke. Trotzdem muss man bedenken, dass der Bitcoin insgesamt ja 1.300 Milliarden Dollar wert ist. Die 10 Milliarden allein machen da also noch keinen gigantischen Unterschied. Ein anderer Faktor, den ich auch letzte Woche schon erklärt habe, ist der sogenannte Short Squeeze. Viele Investoren, die auf fallende Kurse beim Bitcoin setzen, haben nämlich automatische Grenzen gesetzt, ab denen sie selbst Bitcoin kaufen. So können sie verhindern, dass sie zu viel Geld verlieren, wenn der Bitcoin steigt. Und das führt aber auch dazu, dass der Bitcoin oft sehr starke Sprünge macht, wenn er bestimmte Grenzen überschreitet. Für alle, die sich jetzt jedenfalls freuen, dass sie in letzter Zeit so viel Geld mit dem Bitcoin verdient haben, wollte ich noch einen kleinen Funfact droppen. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass der Snowflake-CEO Frank Slootman zurückgetreten ist, der als einer der besten Software-CEOs der Welt gilt. Und tatsächlich ist er mit einem Privatvermögen von rund 4 Milliarden Dollar auch deutlich reicher als Tim Cook, der nur 2 Milliarden hat, und der Microsoft-CEO Satya Nadella hat nicht mal eine. Und kurzer Nachtrag für alle, die sich wundern, wieso die Tesla-Aktie gestern um die 10% verloren hat. Tesla hat im Februar enttäuschend wenige Autos in China verkauft, nämlich nur 60.000 und damit 20% weniger als vor einem Jahr. Was jetzt von meinem Kollegen Pascal kommt, ist besser als jeder True Crime Podcast, nämlich die David gegen Goliath Story von Jollibee und McDonald's.
Wenn man auf den Börsenwert schaut, ist McDonald's die mit Abstand erfolgreichste Restaurantkette der Welt. Aber es gibt manche Länder, wo McDonald's schon lange nur die zweite Geige spielt. Um so ein Land zu finden, muss man ins tiefste Asien, genauer gesagt auf die Philippinen reisen. Denn die größte Fastfood-Kette im Land heißt Jollibee und wurde 1975 vom heute fünfreichsten Filipino Tony Tan Katyong als Eisladen gegründet. Nur 3 Jahre später stellte Jollibee auf Fastfood um. Doch kurz danach kam 1981 ein neuer Konkurrent. McDonald's, das damals schon mehr als 5000 Läden hatte, hat nämlich seinen ersten Laden auf den Philippinen eröffnet. Damals haben alle Tony geraten, seinen Laden zu einem McDonald's-Franchise umzubauen. Er hat sich aber entschlossen, mit gerade mal 3 Jahren Restauranterfahrung gegen den Branchenprimus anzukämpfen. Und bis heute verteidigt er seinen Marktanteil von 56% auf den Philippinen. Der Grund? Jollibee konzentriert sich speziell auf den philippinischen Markt. Der Signature-Burger von Jollibee ist der Yum-Burger. Ein Hamburger mit einer speziellen philippinischen und süßlich schmeckenden Mayonnaise. Aber auch eine Art Spaghetti Bolognese mit Fleischbällchen oder Hähnchenteilen mit Reis sind klassisch für die Kette. Natürlich könnte man jetzt denken, dass Jollibee ein rein philippinisches Phänomen ist. Doch die Kette macht 50% ihrer Umsätze im Ausland und ist mittlerweile in 34 Ländern aktiv. Das liegt nämlich unter anderem daran, dass unter dem Dach von Jollibee auch noch andere Brands laufen. Zum Beispiel die Kaffee- und Teehauskette The Coffee Bean and Tea Leaf, das Bubble-Tea-Franchise Milksha, die Burgerkette Smashburger oder chinesische Restaurantketten. Die Jollibee-Brand selbst wird meist nur in Länder exportiert, wo auch viele Filipinos leben und arbeiten. Auf den Philippinen selbst nutzt Jollibee außerdem andere Marken. Zum Konzern gehören nämlich alle 125 Burger King-Restaurants auf den Philippinen und er hat mit der chinesisch-amerikanischen Fastfood-Kette Panda Express ein Joint Venture gegründet, um die Restaurants im Land groß zu machen. Mit allen Brands kommt Jollibee auf fast 6.500 Stores weltweit, wovon noch rund 2.800 im Besitz der Firma sind. Nur mal zum Vergleich, McDonald's kommt auf über 41.000 Filialen weltweit. Trotzdem will Jollibee zu einer der Top 5 Fastfood-Firmen der Welt aufsteigen. Mit einer aktuellen Bewertung von 5,5 Milliarden Dollar ist der Weg bis dahin noch weit. Aber Jollibee wächst stark. Allein in den letzten 10 Jahren wuchs der Umsatz durchschnittlich um 14% pro Jahr auf aktuell 4,2 Milliarden Dollar. Das Wachstum hat jedoch einen Haken. Die Börse hat die aggressive Wachstumsstrategie auch mitbekommen, weshalb Jollibee mit dem 35-fachen des erwarteten Gewinns bewertet wird, ist also sehr teuer. Und auf Sicht von 10 Jahren lief die Jollibee-Aktie rund 140% schlechter als die von McDonald's.
Jollibee. Bei dem ganzen Hype rund um Chip-Aktien ist immer mal gut, sich zu erinnern, dass gerade in der Tech-Welt oft scheinbar unschlagbare Marktführer innerhalb von ein paar Jahren ziemlich irrelevant werden. Gerade wenn man sehr hohe Bewertungen zahlt, weil man sehr langfristig an Firmen glaubt, sollte man darüber hin und wieder nachdenken. Und das geht am besten, indem man sich ein paar Beispiele aus der Vergangenheit anschaut. Eins davon gibt's heute als Ausschnitt von unserem Hörbuch Ohne Aktien wird schwer. Link zum ganzen Hörbuch ist wie immer in der Beschreibung.
Oft verpassen große Konzerne neue Innovationen nur, weil sie ihr Kerngeschäft nicht zerstören wollen. Wegen dieses Dilemmas haben die meisten noch nie von der Digital Equipment Corporation gehört. Dabei haben noch 1986 Wirtschaftszeitungen darüber geschrieben, dass man mit der Firma gar nicht erst konkurrieren sollte. Laut der Business Week war ein Konkurrenzkampf mit der Digital Equipment Corporation, DEC, damals so, als würde man sich einem fahrenden Zug entgegenstellen. Also keine gute Idee. Problem ist nur, dass der Zug zwar damals groß und schnell war, aber irgendwo hingefahren ist, wo ihn jetzt keiner mehr findet. Das ist umso überraschender, weil die Digital Equipment Corporation noch kurz vor ihrem Untergang selbst der Vorreiter einer neuen Ära war. Denn damals wurde der Computermarkt von gigantischen Mainframe-Rechnern dominiert, die teilweise ganze Säle gefüllt haben und vor allem von IBM verkauft wurden. Allerdings waren diese Großrechner verdammt teuer und haben sich nur für sehr große Firmen gelohnt. Also kamen einige Startups auf die Idee, Mini-Rechner zu bauen. Die sind zwar aus heutiger Sicht alles andere als Mini, haben aber eben nur noch einen Schrank und keinen ganzen Raum mehr ausgefüllt. Zu Beginn waren diese Mini-Rechner deutlich weniger leistungsfähig als die von IBM. Weil sie auch noch schlechtere Margen hatten, hat IBM dieses Geschäft an sich vorbeiziehen lassen. Eine schlechte Entscheidung. Denn über die Jahre haben die Digital Equipment Corporation und einige andere Player aus diesem Geschäft ein Milliardenbusiness gemacht. Doch das Business sollte nicht lange halten. Denn schon Ende der 1980er Jahre kamen plötzlich kleine Desktop-Computer auf den Markt, die man sich direkt auf den Schreibtisch stellen konnte. Die Digital Equipment Corporation hat diesen Wandel durchaus kommen sehen und sich einige Male an eigenen Desktop-Computern probiert, doch schlussendlich hatten die kleinen Geräte erstmal schlechtere Margen als die Mini-Rechner. Außerdem wollten die wichtigsten Kunden der DEC ja weiterhin Mini-Rechner in Schrankgröße haben. Es wäre also dumm gewesen, viel Geld in eine Technologie zu stecken, die offenbar niemand wollte. Natürlich ist es im Nachhinein immer viel einfacher, solche technologischen Umbrüche zu erkennen. Wenn man allerdings bei der Analyse einer Firma bemerkt, dass wichtige Geschäftsbereiche von neuen Innovationen attackiert werden könnten, sollte man zumindest mal hellhörig werden.
Wo ist hier, wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht.
Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.